Ja, und wir waren im Urlaub in Frankreich mit unseren Kindern und da stellt sich die Bedürfnispyramide dann nochmal etwas anders auch dar. Das könnt ihr im Gottesdienstflyer sehen. Also da gibt es neben diesen Grundbedürfnissen des Menschen auch noch, wie hier sieht, WLAN und Akku. Na, das ist auch sehr wichtig. Als ich mich so gedanklich auseinandergesetzt habe mit dem Thema Bedürfnisse, habe ich mich erinnert an eine Situation nach meinem Abitur. Ich habe mich gemeldet zu einem internationalen Arbeitseinsatz in einem Naturschutzprojekt im großen Moor bei Gifhorn. Und dort haben wir den ganzen Tag in der sengenden Sonne im Moor hart mit dem Spaten gearbeitet. Leider hatte ich zu wenig zu trinken dabei. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich zurückfuhr mit dem Fahrrad über eine Kanalbrücke und so in den Kanal sah, da stellte ich mir vor, dieser ganze Kanal ist gefüllt mit erfrischender, sprudelnder Orangenlimo. Und ich stellte mir so vor, ich springe von der Brücke da rein, ich schwimme in der Limo und trinke so viel, bis mein Durst restlos gestillt ist. Also Durst, das merkt ihr schon, war in dieser Situation ein Riesenbedürfnis für mich. Und als ich dann zu Hause im Lager ankam, war das dann auch das Erste, was ich geregelt habe. Ich habe dafür gesorgt, dass ich was zu trinken bekomme. Was sind denn deine aktuellen Bedürfnisse heute Morgen? Ruhe, Schlaf, Hunger, Durst, Anerkennung, vielleicht Zärtlichkeit. Und die Frage ist ja, wie gehst du mit diesen Bedürfnissen um? Kümmerst du dich darum oder sagst du, habe ich keine Zeit dafür? Und Thomas Körner hat uns vorhin schon einiges über diese Bedürfnispyramide von Maslow gesagt. Dem Psychologen Abraham Maslow war klar, dass Bedürfnisse für uns eine mächtige Motivation sind. Bedürfnisse bewegen uns, treiben uns an. Und es gab dann jemand, ein weiterer Psychologe, dessen Namen wir nicht wissen müssen, und der hat, ich kann ihn nicht so gut aussprechen, das ist amerikanisch, heißt L. Dörfer oder ganz schwierig, klingt so deutsch, ist aber nicht deutsch. Und er hat dann diese Theorie von Maslow nochmal modifiziert und er hat gesagt, es gibt drei Arten von Bedürfnissen. Und ich erwähne das, weil ich das im Bibeltext auch hinterher wiederfinde. Er spricht auch von den Existenzbedürfnissen, das ist also das, was wir in der Pyramide unten gesehen haben. Dann von Beziehungsbedürfnissen spricht er, worunter eben diese Dinge wie Anerkennung und alle sozialen Kontakte, Wertschätzung, Status fällt. Und Wachstumsbedürfnisse, wo Thomas Körner von Selbstverwirklichung gesprochen hat, was aber auch mit Erfüllung und Sinn und Produktivität zu tun hat, Kreativität. Und ganz interessant ist, und das ist, denke ich, auch realistischer, der Herr Alldörfer verzichtet auf eine hierarchische Ordnung und er sagt, diese drei Bedürfnisebenen, also die existenzielle, die Beziehungsebene und diese Wachstumsbedürfnisse, die können auch parallel relevant werden und Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden, werden dann einfach dominant. Und er hat festgestellt, und das kennen wir alle sicherlich, die sogenannte Frustrationsregressionshypothese, das heißt, wenn man ein höheres Bedürfnis nicht befriedigen kann, dann fällt man zurück auf ein existenzielles Bedürfnis. Und dann sind wir bei dem Schokoladefrustessen zum Beispiel. Warum erzähle ich das alles? Weil wir Menschen nur verstehen können, wenn wir ihre Bedürfnisse kennen und ernst nehmen. Und weil wir auch uns selbst nur verstehen können, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse kennen und ernst nehmen. Die Bedürfnisse sind, wie man im Englischen sagt, unser Driving Wheel. Das, was uns antreibt, unser Antriebsrad. Und Bedürfnisse, die wir nicht ernst nehmen, die treiben uns möglicherweise in gefährliches Fahrwasser. Wenn man schaut, die ganzen Skandale, die sich dann immer in der Politik, im öffentlichen Leben abspielen, dass es oft steckt dahinter einfach unerfüllte Bedürfnisse, die Menschen haben. Irgendwann läuft das aus dem Ruder. Und umgekehrt ist es ja so, dass nur dort, wo wir erleben, dass unsere Bedürfnisse, die wir haben, verstanden werden, ernst genommen werden, auch ein Stück gestillt werden, dass wir uns dort am richtigen Platz fühlen, sicher fühlen. Dort wollen wir bleiben. Und umgekehrt sind zum Beispiel Ehen, wo einer der Partner andauernd erlebt, meine Bedürfnisse werden nicht wahrgenommen und werden nicht gestillt, sie sind gefährdet, sind instabil. Das schafft Unruhe. Und genau das Gleiche gilt auch für Arbeitsstellen und für Familiensituationen. Die Frage ist jetzt, wie passt das denn zusammen? Bedürfnisse, die wir haben und Glauben. Es gibt eine lange christliche Tradition, die wertet unsere menschlichen Bedürfnisse ab. Bedürfnisse sind ungeistlich, egoistisch, fleischlich. Bedürfnisse werden mit den Begierden gleichgesetzt, vor denen zum Beispiel der Apostel Paulus warnt. Galater 5, Vers 24. Menschen, die zu Jesus Christus gehören, haben doch ihre selbstsüchtige Natur, wörtlich ihr Fleisch, mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz genagelt. Und dann heißt es, der wahre Christ ist unabhängig von seinen Bedürfnissen, steht darüber, lässt sich davon nicht verführen. Schon in der Zeit der Kirchenväter, also in den ersten drei Jahrhunderten der christlichen Kirche und Gemeinde, gab es christliche Gruppen, die das Ideal der sexuellen Enthaltsamkeit so betonten, dass die Ehe und Fortpflanzung grundsätzlich als unerwünscht oder zumindest suspekt galt und eine zweite Eheschließung, nachdem der Partner verstorben war, war grundsätzlich verworfen. Und wenn man dann einige Jahrhunderte später ins Mittelalter kommt, da war im Mönchtum der Gedanke der Askese weit verbreitet. Und Askese meint, ich verzichte auf Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, Besitz, Sexualität, um des Glaubens willen. Das galt als hochgeistlich bis hin zur Selbstgeißelung, das ist dann so ein Stilblüte kann man gar nicht sagen, dafür ist das zu traurig. Meint, ich verzichte, ich füge mir selbst Verletzungen zu, weil ich damit auf mein Wohlgefühl verzichte. Und damit, mit alledem, wusste man sich geistlicher Gott und dem ewigen Leben näher. Und die Mönche mit ihren asketischen Werten waren geistliche Vorbilder. Für den Glauben der anderen, auch der Christen, die nicht im Kloster waren, waren sie Leitbilder. Und auch wenn ein einfacher Christ sagte, ich kann das gar nicht leben, so wie die, so waren sie doch von dem Wert der Askese an sich überzeugt. Und auch wenn Martin Luther dann auf seinem Weg zur Reformation diese Haltung zu Bedürfnissen, die Askese der Mönche, wenn er das fundamental auch kritisierte, so wurde doch zum Beispiel in pietistischen Gruppen im 17. und 18. Jahrhundert Askese als Überwindung der Welt bejaht. Und Gerhard Terstegen, den wir als Lieddichter von dem Lied Gott ist gegenwärtig kennen, er hat dort in Strophe 3 gedichtet, wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden, da liegt unser Wille, Seele, Leib und Leben dir zum Eigentum ergeben, du allein sollst es sein, dir gebührt die Ehre. Und mit solchen Wurzeln in der Geschichte des Christentums stecken diese Gedanken auch uns in den Knochen. Ich erinnere mich noch, als ich zu Hause war und wir haben dann regelmäßig zu Hause einen Abreißkalender gehabt, von dem vorgelesen wurde. Und da ist mir noch in Erinnerung ein Zettel, da war die Rede, war ein Bericht von einem damals jungen Mann, für den stand die Frage der Berufswahl an. Und er hatte so verschiedene Wünsche, wie sich sein Leben entwickeln sollte, Träume, Hoffnungen, Neigungen, Interessen. Und dann schrieb er, erkannte er, dass für ihn Gottes Wille war, Krankenpfleger zu werden oder Altenpfleger, ich weiß es nicht mehr. Das war ein Beruf, den er innerlich total ablehnte, der ihm keine Freude machte, aber er sagte, genau deswegen ist es das Richtige. Das ist Gottes Weg für mich. Damals war das für mich, als ich diesen Zettel hörte und las, das war somit ein Auslöser, dass ich mich vom Glauben distanziert habe und gesagt habe, das kann es doch nicht sein. Was sagt Jesus zu diesem Thema Bedürfnisse und Glauben? Und ich möchte jetzt nochmal den Predigtext von meiner letzten Predigt, bevor ich in Urlaub gefahren bin, aufgreifen. Das war ja im Lukas-Evangelium Kapitel 11, die ersten Verse, das Vaterunser, das Gebet, das Jesus seinen Jüngern uns gegeben hat, eben in dieser besonderen Fassung des Evangelisten Lukas, anders als wir das normalerweise sprechen an einigen Punkten. Wir haben in unserer Gemeinde, wie auch in den anderen Kirchen, die Fassung des Matthäus-Evangeliums. Ich lese uns nochmal diese vier Verse vor. Und es begab sich, dass Jesus an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich Brot, Tag für Tag, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Zur Erinnerung, Jesus lehrt hier, also in diesem 11. Kapitel über das Gebet. Am Anfang gibt er eine Gebetsanleitung, das ist dieses Vaterunser hier, aber ohne das Unser. Das folgt als zweites eine Gebetsermutigung, die Verse 5 bis 8, da werde ich auch nachher drauf kommen, mit der Beispielerzählung von dem bittenden Freund. Und als drittes eine Gebetsaufforderung. Vers 9 bis 13, bittet, so wird euch gegeben. Und am Anfang der Gebetsanleitung also steht die Anrede Vater. Und da kann man ja unheimlich viel zu sagen. Ein Kommentarschreiber hat gesagt, das ist die Seele des ganzen Gebetes, Vater. Es ist eine Anrede, die vor jeder einzelnen Bitte mitgedacht werden kann und muss. Und Vater ist kein Name Gottes, sondern drückt Beziehung aus. Und das Besondere ist Jesus, der eine einzigartige Beziehung zu Gott, seinem Vater hatte, lässt seine Jünger teilhaben. Er nimmt sie damit hinein in die ganz vertraute Beziehung, die er zu seinem Vater hatte. Und er nimmt dich und mich da hinein. Und das griechische Wort für Vater ist das Wort, was eine Übersetzung für das Aramäische. Abba ist, Aramäisch war die Muttersprache von Jesus. Und es entspricht in mancher Hinsicht dem, was wir mit Papa sagen. Eine tief vertraute und gleichzeitig auch respektvolle Anrede. Und dass Gott so ein Abba, so ein Papa, ein Vater ist, das ist nicht eine unter vielen anderen Eigenschaften, die Gott hat, sondern das ist sein innerstes Wesen. Ein Papa kümmert sich. Er weiß sich verantwortlich für seine Kinder, er liebt sie. Und so hat Jesus seinen himmlischen Vater erlebt. Und so zeigt er ihn seinen Jüngern und uns. Und nach dieser Anrede folgen dann zwei Bitten, die Gott im Blick haben. Dein Name werde geheiligt. Und damit ist gemeint, dass sich Gott selbst in seinem Wesen, in seiner Macht, in seinem Wesen, was darin besteht, dass er sich ganz klein gemacht hat, als er durch Jesus auf die Erde kam, um bei uns zu sein und uns zu helfen, dass das von vielen Menschen verstanden und erkannt wird. Dein Name werde geheiligt und dein Reich komme, dass Gottes Gegenwart, seine Macht und Größe universal, weltweit wahrgenommen, respektiert wird, dass Gott seine Herrschaft antritt und diese Welt erneuert. Ganz großer, weiter Blick auf Gott. Und nach diesen beiden Bitten geht es jetzt um uns, um dich und mich, um unsere alltäglichen menschlichen Bedürfnisse. Gib uns unser täglich Brot, Tag für Tag. Vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jeden, der uns schuldig wird. Und führe uns, die dritte Bitte, nicht in Versuchung. Und ich habe für mich in diesen drei Bitten die drei Kategorien von Bedürfnissen von Alldörfer auch wahrgenommen wieder. Da sind die Existenzbedürfnisse. Das Brot ist das Hauptnahrungsmittel, der Lebensunterhalt. Und wenn wir dieses Gebet nicht nur als eine Formulierung, feste Formulierung verstehen, sondern wie es auch ursprünglich gedacht war, als ein Leitgebet, wo man seine eigenen Gedanken mit hineinnimmt, dann sozusagen Überschriften, die man selber auch noch weiter füllen kann, dann gehören zu dieser ersten Bitte mit dem Brot auch alle anderen existenziellen Bedürfnisse, wie zum Beispiel eben ein Dach über dem Kopf, Schlafen, Essen, Trinken, Gesundheit. Und das zweite waren ja die Beziehungsbedürfnisse. Und da gehört die Vergebung rein. Nur wenn wir selbst erfahren, dass Gott uns vergibt, wo wir ihn durch unser Verhalten missachtet haben. Nur wenn wir erleben, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung kommt und wir dadurch auch in unserer Beziehung mit anderen Menschen Vergebung aussprechen können und in heilen Beziehungen deswegen leben können, nur dann sind unsere Beziehungsbedürfnisse gestillt. Man könnte das hier übrigens so verstehen, dass unsere Vergebung die Bedingung dafür ist, dass Gott uns vergibt. Aber lass uns nicht vergessen, das ist ein Gebet für Menschen, das Menschen sprechen sollen, die schon Vergebung durch Jesus erlebt haben, seine Jünger. Und deswegen ist unsere Vergebung, wenn wir anderen Menschen vergeben, zuerst die Frucht der Vergebung, die Gott uns schenkt, und danach wird unsere Vergebung auch zu einer Bedingung, dass Gott uns weiter vergibt. Das sind die Beziehungsbedürfnisse und das dritte sind die Wachstumsbedürfnisse. Hier ist ja die Rede von Versuchung und das meint die Gefahr an dieser Stelle, das Vertrauen in Gott zu verlieren. Das Vertrauen in Gott als den Papa, der es gut mit mir meint, der mich liebt, dem ich vertrauen kann. Und dadurch, dass ich dieses Vertrauen verliere, verliere ich den Rahmen, in dem sich mein Leben und meine Begabung entfalten können. So, und wenn ich das jetzt so sage, meine ich dann, dass Glaube ein Weg ist, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Das wäre ja Gott als Erfüllungsgehilfe unserer Wünsche, das wäre im Kern ein Wohlstandsevangelium. Glaube an Gott, mach alles richtig und du wirst gesegnet sein. Aber das meint Jesus hier nicht. Aber was dann? Mit diesen drei Bitten macht Jesus deutlich, im Glauben geht es nicht darum, meine Bedürfnisse zu verdrängen, zu überwinden oder zu ignorieren. Bedürfnisse sind ein Thema im Gebet und darum auch im Glauben. Glaube und deine und meine Bedürfnisse gehören zusammen. Und nicht geklärte Bedürfnisse führen zu Sorgen und Sorgen ersticken den Glauben, führen zu Glaubenskrisen. Wenn Glaube nichts Hilfreiches zu unseren Bedürfnissen zu sagen hat, dann ist er nicht praktikabel, dann trägt er nicht. Und jetzt komme ich zu diesem letzten Gedankenkreis, neuer Lebensstil, beten und vom Vater versorgt werden. Wir kennen das Vaterunser, wenn wir im christlichen Kontext unterwegs sind, schon sehr lange. Die, die in der Kirche waren, haben das im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt, so früher jedenfalls. Aber wir lassen leicht außer Acht, dass Jesus dieses Gebet ganz konkreten Menschen gegeben hat, in einer bestimmten Situation damals. Und das waren seine Jünger. Und lass uns doch mal kurz darüber nachdenken, wie die Jünger so unterwegs waren. Als Jesus sie aufforderte, mit ihm zu kommen, hatten sie alle Sicherheiten hinter sich gelassen. Ihren Beruf, ihr Einkommen, ihr Haus, in dem sie wohnten, am Morgen war für die Jünger nicht klar, wo sie am Abend schlafen würden und was sie im Laufe des Tages essen sollten. Jesus hat sie angesprochen und sie haben hinter sich zurückgelassen ihre Familien, ihre Ehepartner, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Kollegen. Da haben sie ganz schön viel Sicherheit aufgegeben. Und stattdessen erleben sie jetzt Stress mit den Pharisäern, Angriffe, Kritik, Drohung und auch das enge Zusammenleben mit den anderen Jüngern, die ja ein völlig unterschiedlicher Haufen waren, das war nicht einfach. Immer wieder gab es Konflikte, das lesen wir, und sie brauchten Vergebung. Und sie nahmen das alles auf sich, weil sie spürten, dass sie mit Jesus etwas Einzigartiges gefunden hatten. Bei ihm und mit ihm, da spürten sie, da war das Leben richtig, da war das Leben echt. Aber dann entdeckten sie auch, zunehmend war Jesus gefährdet. Er hatte ihnen seinen Tod bereits angekündigt. Und so war auch ihr Glaube gefährdet. Und das war die konkrete Versuchung, in der sie damals standen. Nämlich, dass dann, wenn Jesus verhaftet würde und wenn Jesus letztlich dann am Kreuz hingerichtet würde, dass sie dann in dieser Versuchung ihren Glauben verlieren würden. Also Jesus hat seine Jünger herausgerufen aus einer ganz gesicherten bürgerlichen Existenz, und ihr Weg mit Jesus hat sie in viele Situationen gebracht, wo ihre Bedürfnisse nicht gestillt waren, offen waren, ungeklärt waren. Und jetzt hat Jesus nicht gesagt, so ist das halt. Das ist der Preis der Nachfolge. Wenn ihr mir nachfolgt, dann habt ihr alle diese, müsst ihr damit leben, dass ihr alle diese Dinge nicht habt. Jesus hat gesagt, betet. Er lehrte sie einen Lebensstil, in dem sie mit ihren Bedürfnissen zu ihrem Vater im Himmel, zu ihrem Papa kommen sollten. Voller Vertrauen. In dem Vertrauen, dass ihre Bedürfnisse Gott wichtig sind. Matthäus 6 hat Jesus einmal gesagt in der Bergpredigt, Vers 7 und 8. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Ihr sollt ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Jesus kannte seinen Vater als einen Gott, dem seine Bedürfnisse wichtig waren. Und er hat seinen Jüngern gesagt, der Gott, den ich euch offenbare und zeige, dem seid ihr wichtig, dem seid ihr mit euren Bedürfnissen wichtig. Und deswegen ermutigt Jesus seine Jünger zum Gebet für die eigenen Bedürfnisse. Und in dem Zusammenhang hat er dann als nächstes diese Beispielgeschichte vom bittenden Freund erzählt. Und ich lese uns das jetzt auch noch vor. Er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leihe mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Da haben wir wieder das Bedürfnis. Da kommt also jemand in eine missliche Lage. Mitten in der tiefsten Nacht ist sein Freund von einer Reise zu Besuch gekommen, überraschend, nicht angemeldet. Und deswegen hat er auch nichts, was er dem Weitgereisten auf den Tisch stellen könnte. Das war damals für die Etikette orientalischer Gastfreundschaft ein Riesenproblem. Enorm peinlich. Und in seiner Not geht er zu seinem Nachbarn und er bittet ihn um Brot für den späten Gast. Und der Nachbar, auch ein Freund von ihm, ist schon zu Bett gegangen. Und wie das so in der damaligen Zeit war, war das ein Bett, eine Schlafstätte, auf der alle lagen, die Kinder und die Eltern. Und eins war klar, wenn er jetzt aufsteht und den Riegel an der Tür, Eingangstür aufschließt, dann sind sicherlich alle hellwach. keine begeisternde Vorstellung für Eltern mit kleinen Kindern. Und selbst wenn er sagen würde, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen, meine Kinder und ich liegen schon zu Bett, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Selbst wenn er sich nicht als Freund erweisen und hilfsbereit sein würde, sagt Jesus, wird er helfen. Weil er etwas denkt in der Art und Weise, wie wenn ich in dieser Nacht noch zu meinem Schlaf kommen will, dann stehe ich jetzt lieber gleich auf und rücke das Brot heraus. Sonst hört er da vor der Tür nicht auf mit Klopfen. Und das Ganze hat Jesus erzählt im Sinne eines Schlusses vom Geringeren auf das Größere, auf Gott. Wenn schon solch ein Freund, solch ein Nachbar helfen wird, wie viel mehr wird es Gott tun? Wie viel mehr wird Gott dir antworten und dir das geben, was du brauchst, wenn du dich an ihn mit deinen Bedürfnissen wendest? Am Ende, lasst mich nochmal das zusammenfassen. Durch das Leben mit Jesus sind seine Jünger in viele ungestillte Bedürfnisse hineingekommen. Erlebst du das auch? Wo erlebst du, wo erleben wir das? Vielleicht ist es eine wirtschaftlich unsichere Situation, wenn auf einmal nicht der berufliche Erfolg das oberste Ziel ist, sondern die Frage, wo und wie kann Jesus mich mit meinen Gaben gebrauchen? Vielleicht erlebst du dich einsam. Meine Nachbarn, meine Freunde verstehen mich nicht. Durch meinen Glauben trennt uns etwas. Ich habe andere Ziele, andere Maßstäbe, die sie nicht nachvollziehen können. Ein ungestilltes Bedürfnis. Vielleicht fehlen dir Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Im Zuge der Flüchtlinge haben manche von uns Familien aufgenommen. Das ist nicht einfach. Und wenn du dich auf eine intensive Mitarbeit einlässt, dann wird es manchmal knapp und dann fehlt es an Zeit, zur Ruhe aufzutanken. Vielleicht erlebst du Mangel in deinem Wunsch nach Nähe und Zärtlichkeit, weil Sexualität, seit du Jesus nachfolgst, nicht einfach mehr ein Bedürfnis für dich ist, was du befriedigen willst, sondern untrennbar mit Beziehung verknüpft ist, mit einem Partner, mit dem du dein ganzes Leben teilen willst, bis dass der Tod euch scheidet. Aber der ist nicht so einfach zu finden. Auch uns kann das so gehen, dass, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir erleben, dass wir in Situationen kommen, wo unsere Bedürfnisse nicht gestillt sind. Und dann ist es wichtig, Jesus sagt uns durch diesen Bibeltext, nimm deine Bedürfnisse ernst. Denn Gott nimmt sie auch ernst. Er ist dein Papa für dich. Er kümmert sich. Sprich mit deinem Papa im Himmel über deine Bedürfnisse. Bitte ihn, vertraue ihm. Und Jesus sagt, er wird helfen. Vielleicht nicht immer sofort oder so, wie du es gedacht und erwartet hast, aber so sagt Jesus, der Vater wird uns geben, so viel wir brauchen. So viel wir in der Luther-Übersetzung, so viel wir bedürfen. Es gibt keine Alternative dazu. Ich bin sicher, wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht mit unseren Bedürfnissen so zu Gott kommen, dann leben wir in zwei Welten. Einer frommen Scheinwelt und einer realen Welt, in der unsere Bedürfnisse nach Erfüllung schreien. Und so entscheidet sich am Umgang mit unseren Bedürfnissen Glauben und Unglaube. Und Unglauben heißt nicht nur, ich sorge für mich, für meine Bedürfnisse, weil es niemand sonst tut. Ich nehme mir, was ich brauche. Unglaube heißt auch, ich ignoriere meine Bedürfnisse. Ich halte sie für ungeistlich. Ich verstecke sie, verdränge sie. Glauben heißt, ich nehme meine Bedürfnisse wahr und ernst. Und ich wende mich damit an Gott. Ich liege meinem Papa im Himmel damit in den Ohren und ich vertraue ihm, dass er mir das gibt, was ich brauche, so wie es Jesus versprochen hat. Und am Ende fragst du dich vielleicht, ja, und funktioniert das? Klappt das denn überhaupt? Und da schlage ich vor, dass wir nach diesem Gottesdienst oder auch in der Woche drüber ins Gespräch kommen. Ob und wie wir das erlebt haben, dass Gott unsere Bedürfnisse ernst genommen hat und uns versorgt hat. Und ich glaube, dass wir manch Ermutigendes dann voneinander hören werden. Amen.